Stell dir vor, du stehst vor einem gigantischen, 4000 Jahre alten Mathe-Rätsel. Auf einer antiken Tontafel vor dir siehst du Jahreszahlen, Stammbäume und Berichte über gewaltige Völkerwanderungen. Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein ganz normales Geschichtsbuch, weißt du?
Ja, man denkt, man hat alles vor sich.
Genau. Du denkst, super, ich muss nur ein bisschen addieren und schon weiß ich, wann diese Leute gelebt haben. Aber, und hier wird's spannend, dann fängst du an zu rechnen. Und plötzlich merkst du, dass die Hälfte dieser Zahlen möglicherweise, naja, verborgene Codes sind.
Richtig, weil wir das mit unserer modernen Brille betrachten.
Exakt. Du erkennst, dass die Verfasser dieses Rätsels ein völlig anderes, ja fast schon fremdartiges Verständnis von Zeit hatten, als du heute mit deinem Smartphone-Kalender. Wir knüpfen uns heute für diese ausführliche Analyse ein wirklich faszinierendes Vorlesungstranskript vor. Und zwar von Dr. Robert Vanoy, genauer gesagt seine 20. Vorlesung zur alttestamentlichen Geschichte.
Eine sehr, sehr dichte Vorlesung.
Absolut. Und unsere Mission für heute. Wir wollen herausfinden, wie Historiker eigentlich Ereignisse datieren, die Jahrtausende zurückliegen. Konkret geht es um die biblischen Patriarchen, also Abraham, Isaak und Jakob. Und glaub mir, das ist keine trockene Geschichtsstunde. Das ist ein echter Krimi über die absoluten Tücken der menschlichen Informationsüberlieferung.
Das Faszinierende daran ist ja, dass wir, bevor wir überhaupt anfangen können, irgendwelche Taschenrechner zu zücken, erst einmal eine fundamentale Frage klären müssen.
Okay, welche?
Naja, passen diese Personen überhaupt in die historische Epoche, in die wir sie stecken wollen? Dr. Vanoy macht da gleich zu Beginn einen entscheidenden Punkt auf. Er zitiert da den Historiker John Bright und erklärt also, er sagt, dass die moderne Archäologie die biblischen Erzählungen zwar nicht in jedem winzigen individuellen Detail beweisen kann.
Klar, wir werden wohl kaum Abrahams persönlichen Kaffeebecher ausgraben.
Eben, genau. Aber die allgemeine Historizität dieser Patriarchenzeit, die wird durch Ausgrabungen extrem stark untermauert. Der absolute Schlüsselbegriff, der hier immer wieder fällt, ist die Nomenklatur.
Warte kurz. Nomenklatur, also das System der Namensgebung.
Richtig.
Das musst du mir genauer erklären. Ein Name ist doch, naja, einfach nur ein Name, oder? Wie kann das als historischer Beweis dienen?
Also, lass es mich mal so formulieren. Wenn du heute einen Roman schreibst, der in den 1920er Jahren in Berlin spielt, dann nennst du deine Charaktere wahrscheinlich Heinrich, Wilhelm oder Martha.
Ja, logisch.
Du nennst sie ganz sicher nicht Jaden, Liam oder Mia.
Nee, das würde völlig aus der Zeit fallen.
Genau. Und die Art und Weise, wie Personen und Orte in diesen alten patriarchalischen Texten benannt werden, die passt haargenau in eine ganz spezifische alte Epoche des Nahen Ostens. Nämlich in das frühe 2. Jahrtausend vor Christus.
Ah, okay.
Weißt du, einige Kritiker im 19. Jahrhundert dachten ja, diese Texte wären von späteren Autoren quasi am Schreibtisch erfunden worden.
Also von Leuten, die viel später lebten.
Ja, Leute, die vielleicht 1000 Jahre später während des babylonischen Exils gelebt haben. Aber das Ding ist, diese späteren Autoren hätten unmöglich die korrekte, spezifische Namensgebung einer Epoche kennen können, die ein Jahrtausend vor ihrer Zeit lag.
Weil es damals keine Online-Archive gab.
Genau. Keine Bibliotheken mit Namensregistern des 21. Jahrhunderts vor Christus. Dass die Namen perfekt zur Epoche passen, verankert diese Berichte extrem stark in einer authentischen historischen Tradition.
Okay. Das ist ein extrem starkes Argument. Die Kulisse stimmt also, die linguistischen Requisiten passen, die Namen sind authentisch, aber wenn wir wissen, dass der allgemeine Kontext stimmt, stellt sich mir sofort die Frage nach dem Wann.
Mhm.
Warum variiert das geschätzte Datum für Abraham laut Forschern wie Schulz so extrem? In Vanoys Vorlesung lese ich, dass die Schätzungen vom 21. bis zum 15. Jahrhundert vor Christus reichen. Ich meine, das ist ein Sprung von 600 Jahren.
Ja, das ist massiv. Wenn wir uns heute um 600 Jahre vertun, dann streiten wir darüber, ob Kolumbus Amerika entdeckt hat oder ob das gestern Nachmittag im Fernsehen lief. Wie kommen wir überhaupt auf konkrete Jahreszahlen, wenn wir so weit in der Vergangenheit wühlen?
Tja, das ist das Kernproblem jeder antiken Chronologie, nicht nur der biblischen. Du kannst halt nicht einfach vorne bei der Geburt von Abraham anfangen und vorwärts zählen.
Weil wir da keinen Ankerpunkt haben?
Exakt. Du hast dort keinen festen Ankerpunkt in der Weltgeschichte. Die Methode der Historiker ist deshalb immer eine Rückwärtsrechnung.
Okay, wir rechnen also zurück.
Ja.
Man muss an einem festen, völlig unumstrittenen Punkt in der späteren Geschichte beginnen. Also einem Punkt, an dem sich biblische Daten mit den Aufzeichnungen anderer Großmächte wie den Assyrern oder Ägyptern überschneiden. Und dieser absolute Fixpunkt für unsere Rechnung ist das vierte Regierungsjahr von König Salomo.
Das war das Jahr, in dem er mit dem Bau des Tempels in Jerusalem anfing, richtig?
Ganz genau. Durch Überschneidungen mit außerbiblischen Texten lässt sich das historisch extrem präzise datieren. Nämlich auf das Jahr 966 vor Christus. Und genau von diesem Jahr von 966 vor Christus aus starten wir unsere Zeitreise in die Vergangenheit.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich das richtig verstehe, ist es in etwa so, also als würde ich versuchen, das Geburtsjahr meines Urgroßvaters herauszufinden, indem ich vom Tag ausgehe, an dem meine Eltern ihr Haus gekauft haben.
Schöner Vergleich, ja.
Ich weiß hundertprozentig, das Haus wurde 1990 gekauft. Und von da an arbeite ich mich rückwärts durch die Zeit, indem ich nichts anderes benutze als einen alten Stapel undatierter Geburtstagskarten und die ungefähren Altersangaben meiner Verwandten.
Ja, so ungefähr fühlt sich das an.
Aber das klingt nach einer Methode, die unglaublich fehleranfällig ist. Wie sieht denn die konkrete Rechnung aus, wenn wir bei 966 vor Christus starten?
Also, auf den ersten Blick sieht die Gleichung im Text bestechend simpel aus. Wir starten bei 966 vor Christus. Der Text im ersten Buch der Könige, Kapitel 6, Vers 1, liefert uns dann den ersten großen Sprung.
Was steht da?
Dort steht, dass der Exodus, also dieser gigantische Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten, exakt 480 Jahre vor dem Tempelbau durch Salomo stattfand. Wir nehmen also diese 480 Jahre, addieren sie zu 966 und landen exakt im Jahr 1446 vor Christus für den Exodus.
Halt, Moment mal. Wir wollen ja noch weiter zurück, zu den Patriarchen. Bevor du weiterrechnest, du kannst doch nicht einfach Lebensspannen oder Zeitblöcke addieren.
Warum nicht?
Naja, Menschen bekommen ihre Kinder doch nicht erst auf dem Sterbebett. Wenn jemand 100 Jahre alt wird, kann er doch mit 20, mit 40 oder mit 90 Vater geworden sein. Wie löst der Text dieses Problem?
Das ist ein sehr, sehr scharfer Einwand. Bei vielen antiken Texten wäre hier tatsächlich einfach Endstation.
Aber hier nicht?
Nein. Die biblischen Genealogien, auf die wir uns hier stützen, sind speziell strukturiert. Sie geben uns oft nicht nur das Gesamtalter einer Person, sondern in der Regel das genaue Alter des Vaters zum Zeitpunkt der Geburt des Sohnes, durch den die genealogische Linie weitergeht.
Ah, okay. Das ändert natürlich alles.
Ja, pass auf, ich rechne dir das mal vor. Wir gehen vom Exodus, also 1446 vor Christus aus. Das Buch Exodus, Kapitel 12, Vers 40, sagt uns, dass die Israeliten 430 Jahre in Ägypten lebten. Also plus 430 Jahre.
Macht 1786.
Genau. Das bringt uns ins Jahr 1876 vor Christus. Das ist der Moment, in dem der Patriarch Jakob mit seiner Familie nach Ägypten zieht. Um jetzt zu seiner Geburt zu kommen, lesen wir in Genesis 47, Vers 9, dass Jakob 130 Jahre alt war, als er nach Ägypten ging.
Also wieder 130 Jahre zurück?
Richtig. Dann sagt uns Genesis 25, 26, dass sein Vater Isaak 60 Jahre alt war, als Jakob geboren wurde. Also plus 60.
Okay.
Und schließlich lesen wir, dass Abraham 100 Jahre alt war, als Isaak auf die Welt kam. Wir addieren all das. 480 Jahre bis zum Tempelbau, plus 430 Jahre in Ägypten, plus 130, plus 60, plus 100.
Das ergibt exakt 1200 Jahre.
Exakt.
Das bedeutet also, Abraham wurde 1200 Jahre vor 966 vor Christus geboren. Wir landen punktgenau im Jahr 2166 vor Christus.
Genau, das ist die Rechnung.
Und da er mit 75 Jahren seine Heimat verließ, betrat er Kanaan im Jahr 2091 vor Christus. Ich meine, diese Mathematik wirkt auf dem Papier einfach makellos. Jeder einzelne Schritt ist dokumentiert, es gibt keine Lücken, es ist eine lupenreine Addition.
Auf den ersten Blick, ja.
Warum also dieser Zweifel? Warum sagt ein Forscher wie Schulz, dass die Datierung völlig in der Schwebe hängt, wenn das Ergebnis mathematisch so glasklar vor uns liegt?
Tja, weil diese scheinbar makellose Rechnung auf einer Prämisse beruht, die moderne Historiker massiv in Frage stellen. Wenn die Addition als solche stimmt, muss die Bedeutung der Zahlen selbst das Problem sein.
Wie meinst du das? Zahlen sind doch Zahlen.
Wir gehen mit unserer modernen Erwartung ran, dass eine Zahl wie 480 exakt 480 Erdumrundungen um die Sonne bedeutet. Aber Dr. Vannoy betont sehr deutlich, dass antike Chronisten völlig andere Systeme hatten.
Andere Systeme für Zeit.
Ja. Viele dieser Zahlen in der Antike sind wahrscheinlich schematisch. Sie repräsentieren Konzepte oder strukturierte Zeitblöcke, keine echten meteorologischen Messungen. Ein klassisches Beispiel dafür finden wir im Buch der Richter.
Okay, was passiert da?
Dort lesen wir auffällig oft von exakt 40 Jahren des Friedens oder 40 Jahren der Unterdrückung.
40 Jahre. Immer wieder.
Immer wieder. Manchmal sind es genau 20, manchmal 80 Jahre, also exakt die Hälfte oder das Doppelte von 40.
Ah, okay.
Eine derart perfekte Aneinanderreihung von runden Zahlen in der echten, chaotischen Menschheitsgeschichte ist praktisch ausgeschlossen. Das deutet halt stark auf ein systematisches, literarisches Konstrukt hin.
Warte mal, das zerschießt ja alles. Wenn diese 480 Jahre aus dem Buch der Könige gar keine echten 480 Jahre sind, dann fällt unsere ganze schöne Rückwärtsrechnung in sich zusammen.
Komplett.
Heißt das, die haben einfach aufgerundet, damit es besser klingt? Das würde doch den ganzen Sinn einer historischen Aufzeichnung ruinieren, oder nicht?
Aus unserer heutigen Sicht ja. Aber für die damalige Zeit war es völlig logisch. Es gibt in der Forschung dieses eine Lager, das den Exodus sehr viel später, um 1260 vor Christus, ansetzt. Und diese Gelehrten argumentieren, dass die Zahl 480 gar nicht für einzelne Jahre steht, sondern für 12 Generationen.
12 Generationen.
Ja. In der antiken Symbolik stand die Zahl 40 oft für eine vollständige Generation. 12 mal 40 ergibt 480.
Aha.
Aber was passiert, wenn eine echte biologische Generation in der Realität vielleicht nur 25 Jahre dauerte?
Dann schrumpft die tatsächliche Zeit enorm.
Genau. Und hier ist der Domino-Effekt. Wenn das Startdatum des Exodus zusammenrutscht, dann verschiebt sich die gesamte Patriarchenzeit, die wir gerade so mühsam berechnet haben, um Jahrhunderte nach vorne.
Also was bedeutet das alles? Ich sitze hier vor diesen Texten und spüre eine tiefe Frustration. Ich meine, die Autoren hätten diese ganze stundenlange akademische Debatte, die uns heute beschäftigt, mit einem einzigen lächerlichen Wort beenden können.
Lass mich raten, welches Wort du meinst.
Sie hätten uns einfach den verdammten Namen des Pharaos verraten sollen. In den Texten heißt es immer nur, der Pharao sagte dies oder geh zum Pharao. Hätten sie einfach geschrieben, Pharao Ramses II., dann hätten wir eine perfekte Querverbindung zur ägyptischen Geschichte und ein exaktes Datum. Warum dieses absurde Schweigen?
Ja, ich verstehe dich. Aber wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, müssen wir verstehen, dass das für den damaligen Autor überhaupt kein absurdes Schweigen war, sondern pure Absicht.
Absicht? Wieso das denn?
Für den Verfasser der Exodus-Erzählung war der Name dieses menschlichen Herrschers völlig irrelevant. Die theologische Kernbotschaft war, dass der Gott der Israeliten mächtiger war als die vermeintliche Gottheit auf dem ägyptischen Thron.
Ah, also eine Art literarischer Diss.
Genau. Die Namen des Pharaos wegzulassen war vielleicht eine ganz bewusste Herabsetzung, ihn gar nicht erst beim Namen zu nennen. Aber selbst wenn wir den Namen hätten, wäre die Chronologie noch längst nicht gerettet. Antike Datierungssysteme sind ein absoluter Albtraum für moderne Historiker.
Inwiefern? Sind Jahre in Ägypten nicht einfach Jahre?
Leider nein. Ein riesiges Problem sind zum Beispiel die sogenannten Mitregentschaften.
Mitregentschaften?
Ja. Stell dir vor, ein König herrscht 20 Jahre lang.
Okay.
Sein Sohn herrscht danach ebenfalls 20 Jahre. Nach unserer Logik sind das 40 Jahre Geschichte, richtig?
Klar. 20 plus 20.
Aber was, wenn der Vater in seinen letzten 10 Jahren alt und krank wurde und seinen Sohn bereits als Mitkönig eingesetzt hat?
Oh.
Dann haben sie 10 Jahre lang gleichzeitig geherrscht. Historisch sind in der echten Zeit also nur 30 Jahre vergangen, nicht 40.
Okay, das ist knifflig.
Ohne uns zu sagen, wer wann mit wem zusammen auf dem Thron saß. Wenn du Dutzende solcher Könige hintereinander reißt und die Mitregentschaften nicht erkennst,
dann bläst sich deine Zeitleiste künstlich um Jahrhunderte auf.
Exakt. Deshalb ist es so gefährlich, unsere linearen Erwartungen auf diese Texte zu stülpen.
Okay, das leuchtet absolut ein. Diese Mitregentschaften zerschießen wirklich jede Excel-Tabelle. Wir haben also ein tiefgreifendes methodisches Problem. Aber das Transkript von Vanoy zeigt ja, dass wir noch eine viel handfestere Hürde haben, wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen.
Ja, da kommt noch einiges.
Einen regelrechten Übersetzungsstreit, der die Aufenthaltsdauer der Israeliten in Ägypten mal eben zack exakt halbiert. Lass uns über das Buch Exodus, Kapitel 12, Vers 40 sprechen.
Oh ja, dieser Punkt bringt uns direkt in die Welt der Textkritik. Wir haben nämlich nicht nur eine einzige Version des Alten Testaments.
Sondern?
Die zwei wichtigsten Texttraditionen für genau diese Debatte sind der masoretische Text und die Septuaginta.
Okay, was ist was?
Der masoretische Text ist die traditionelle hebräische Überlieferung. Das ist die Basis für die meisten unserer modernen Bibeln. Dieser Text sagt ganz unmissverständlich, die Zeit, die die Israeliten in Ägypten verbrachten, betrug 430 Jahre.
Soweit so klar.
Auf der anderen Seite haben wir die Septuaginta. Das ist die antike griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die wurde im dritten vorchristlichen Jahrhundert in Alexandria angefertigt und war unter den frühen Christen extrem populär. Und diese griechische Version fügt in exakt diesem Vers eine winzige, aber fatale Phrase hinzu.
Und die lautet?
Dort steht, die Zeit, die sie in Ägypten und in Kanaan verbrachten, betrug 430 Jahre.
Und hier wird es wirklich interessant. Denn wir haben ja vorhin berechnet, dass die Patriarchen, also Abraham, Isaak, Jakob, genau 215 Jahre in Kanaan umhergezogen sind, bevor Jakob dann wegen der Hungersnot nach Ägypten auswanderte.
Richtig.
Wenn diese 215 Jahre bereits Teil der 430 Jahre sind, wie die griechische Übersetzung behauptet, dann bleiben für den eigentlichen Aufenthalt in Ägypten nur noch exakt 215 Jahre übrig.
Die Zeit in Ägypten wird halbiert.
Genau. Und an diesem Punkt stürze ich mich sofort auf die nackten Bevölkerungszahlen. Denn das Transkript nennt hier harte Fakten. Jakobs Familie zog mit 82 Personen nach Ägypten. Als sie beim Exodus wieder auszogen, zählten sie allein 600.000 kampffähige Männer.
Ja, eine massive Zahl.
Hochgerechnet auf Frauen, Kinder und Ältere sprechen wir hier von einer Gesamtbevölkerung von 2 bis 3 Millionen Menschen. Und da frage ich mich, wie zur Hölle werden aus 82 Personen in nur 215 Jahren 3 Millionen? Das sprengt doch jede Logik.
Da triffst du den Nagel absolut auf den Kopf. Das ist das mit Abstand schlagendste Argument für den hebräischen Text und die vollen 430 Jahre.
Das muss doch mal jemand nachgerechnet haben.
Hat man. Dr. Vanoy führt hier detailliert die Berechnungen von Leon Wood und dem deutschen Theologen Franz Delitzsch an. Delitzsch hat sich im 19. Jahrhundert wirklich hingesetzt wie ein moderner Demograf und das mal mathematisch durchmodelliert. Er fragte sich ganz pragmatisch, ist so ein extremes Bevölkerungswachstum logistisch überhaupt möglich?
Und was kam bei seiner Modellierung heraus? Ich liebe es, wenn historische Theologen anfangen, wie Statistiker zu arbeiten.
Delitzsch ging von den vollen 430 Jahren aus. Er rechnete mit 10 Generationen, die in dieser Zeitspanne in Ägypten lebten. Er nahm als Parameter an, dass jede Generation im Schnitt 3 Söhne und 3 Töchter pro Ehepaar hervorbrachte, die das Erwachsenenalter erreichten und dann selbst wieder Familien gründeten.
Klingt nach einer sportlichen, aber machbaren Geburtenrate für die damalige Zeit.
Genau. Wenn man das über 10 Generationen mathematisch fortschreibt, und zwar unter der Annahme einer konstant hohen Geburtenrate und einer extrem niedrigen Sterberate.
Was der biblische Text ja explizit als einen übernatürlichen Segen beschreibt.
Richtig, die Ägypter hatten ja Angst vor ihnen, weil sie sich so extrem vermehrten. Dann passiert bei der Rechnung etwas Erstaunliches. In der 10. Generation landet man bei etwa 478.000 Söhnen, die über 20 Jahre alt sind.
Wow.
Zählt man jetzt noch die lebenden Männer der 9. Generation dazu, die vielleicht noch keine 50 oder 60 sind, dann kommt man verblüffend nah an diese gigantische Zahl von 600.000 heran. Mathematisch ist das bei 430 Jahren absolut machbar.
Es ist im Grunde der Zinseszins der Demografie.
Schön gesagt, ja. Der demografische Zinseszins.
Wahnsinn. Und was passiert mit diesem Modell, wenn wir die 215 Jahre der griechischen Septuaginta anwenden?
Dann kollabiert das Modell völlig. Leon Wood rechnet vor, dass sich die Bevölkerung um das Tausendfache vermehren müsste, um von 82 auf 2 Millionen zu kommen. In nur 215 Jahren ist ein solches Wachstum in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte absolut beispiellos.
Also unmöglich.
Schlichtweg absurd. Die Frauen müssten am Fließband
Mehrlinge gebären?
Und niemand dürfte sterben.
Ja, genau. Das funktioniert einfach nicht. Weißt du, während Vennoy diese massiven demografischen Gleichungen durchgeht, gibt es in dem Transkript einen echt wunderbar unerwarteten Moment. Ein Student meldet sich und stellt eine Frage, die scheinbar überhaupt nichts mit dieser Mathematik zu tun hat, aber das Thema Lebensalter und Biologie perfekt auf den Punkt bringt.
Ah ja, die Frage zu Sarah?
Genau. Er fragt im Grunde, Moment mal, wir lesen im Text, dass Sarah, Abrahams Frau, ungläubig lacht, als ihr gesagt wird, dass sie schwanger wird?
Weil sie sich für viel zu alt hält.
Richtig, aber nur ein paar Kapitel vorher, also nicht viel früher in ihrem Leben, fand König Abimelech sie noch so umwerfend attraktiv, dass er sie sofort in seinen königlichen Harem aufnehmen wollte.
Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch.
Jung genug für den Harem eines Königs. Vor allem, wenn wir wissen, dass Abraham stolze 175 Jahre alt wurde.
Verneus Antwort darauf ist herrlich pragmatisch.
Was sagt er?
Er weist den Studenten darauf hin, dass die allgemeinen Lebensspannen in dieser Ära im Text extrem gestreckt sind. Wenn jemand 175 Jahre alt wird, dann verschieben sich alle biologischen Phasen massiv nach hinten.
Ah, die altern also langsamer.
Genau. Eine Frau, die das gebärfähige Alter in dieser Welt überschritten hat, befand sich relativ gesehen vielleicht in einem Stadium, das wir heute als eine gut aussehende Frau Mitte 40 oder Anfang 50 bezeichnen würden.
Also ein Alter, in dem Attraktivität absolut gegeben ist.
Richtig. Es ist ein kleines, fast humorvolles Detail, aber es zwingt uns, die interne Konsistenz der Logik dieser Texte zu akzeptieren. Wenn die Lebensspanne länger ist, dehnt sich auch die Jugend aus.
Das lockert diese schwere Demografie auf jeden Fall auf. Nach all diesen Zahlen könnte man jetzt meinen, das Duell ist entschieden, oder? Die Mathematik des Bevölkerungswachstums spricht eindeutig für die 430 Jahre in Ägypten.
Das könnte man meinen.
Aber wir wären nicht in einem epischen historischen Rätsel, wenn es nicht noch einen gewaltigen Twist gäbe. Und dieser Twist kommt aus einer völlig unerwarteten Richtung, nämlich aus dem Neuen Testament.
Jetzt wird's theologisch.
Ja, ich werfe jetzt mal den Brief an die Galater, Kapitel 3, Vers 17 ins Spiel. Dort schreibt der Apostel Paulus, dass das Gesetz, also der Moment des Exodus und der 10 Gebote am Berg Sinai, genau 430 Jahre nach dem Bund kam, den Gott mit Abraham schloss.
Mhm.
Wenn Paulus recht hat und der Countdown beim Bund mit Abraham beginnt, dann bleiben wieder nur exakt 215 Jahre für Ägypten übrig. Das ist doch zerstörerisch für unsere mühsam aufgebaute 430 Jahre Theorie. Hat Paulus sich hier einfach verrechnet oder hat er völlig ungeprüft die griechische Übersetzung zitiert, weil die in seiner Welt gerade populär war?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Die Befürworter der kurzen 215-Jahre-Theorie nutzen genau diesen Vers als ihr allerstärkstes Argument. Sie sagen, seht her, Paulus, der große theologische Denker, bestätigt diese Zeitlinie.
Und was sagen die Befürworter der 430 Jahre dazu?
Die Gelehrten, die die 430-Jahre-Theorie verteidigen, haben darauf eine ziemlich tiefgründige theologische Antwort. Sie argumentieren, dass dieser Bund, den Gott mit Abraham schloss, kein juristischer Vertrag war, der an einem einzigen Tag unterschrieben und dann zu den Akten gelegt wurde.
Sondern?
Dieser Bund wurde später mit seinem Sohn Isaak erneuert und schließlich auch mit seinem Enkel Jakob. In Genesis 46 lesen wir, wie Gott diesen Bund mit Jakob bekräftigt. Und zwar exakt in der Nacht, in der Jakob im Begriff ist, Kanaan zu verlassen und nach Ägypten hinabzuziehen.
Lass mich hier mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Ist das nicht einfach nur ein extrem bequemes Schlupfloch? Wir merken, dass die Mathematik nicht aufgeht, also verschieben wir einfach die Torpfosten und sagen, ah, der Bund hat eigentlich erst später mit Jakob so richtig angefangen. Retten wir damit nicht einfach nur unsere 430-Jahre-Theorie, ohne dass es wirklich stichhaltig ist?
Deine Skepsis ist absolut berechtigt. Wenn es nur diese theologische Auslegung gäbe, stünden wir wirklich auf dünnem Eis. Aber um diese lange Verweildauer in Ägypten zu untermauern, bringt Dr. Vannoy noch ein linguistisches Schwergewicht ins Spiel.
Okay, welches?
Er zitiert den renommierten Ägyptologen K.A. Kitchen. In Genesis 15 prophezeit Gott Abraham, dass sein Volk nach Ägypten gehen und in der vierten Generation zurückkehren wird. Der hebräische Begriff, der dort im Urtext für Generation verwendet wird, ist das Wort Dor.
Und das nappt unsere moderne Falle wieder zu, rate ich mal. Wenn ich heute Generation höre, denke ich an 25, höchstens 30 Jahre. Vier Generationen wären dann vielleicht 100 bis 120 Jahre. Das hilft uns weder bei den 215 noch bei den 430 Jahren weiter.
Genau, wenn wir mit unserem modernen Lexikon an den Text herangehen, landen wir in einer Sackgasse. Aber Kitchen belegt anhand von ugaritischen und frühen assyrischen Quellen, also antiken Texten aus direkt benachbarten, kulturell verwandten Zivilisationen derselben Epoche, dass der Begriff Dor in dieser alten Zeit eine völlig andere Bedeutung hatte.
Was bedeutete es denn?
Er beschrieb nicht einfach den biologischen Abstand zwischen der Geburt eines Vaters und der Geburt seines Sohnes. Vielmehr beschrieb Vork eine gesamte Lebensspanne, einen vollen Lebenszyklus von 80 bis 100 Jahren.
Wow, okay.
Wenn man diese Erkenntnis aus der antiken Linguistik auf unseren Text anwendet, bedeuten vier Generationen, also viermal Vork zu je etwa 100 Jahren, tatsächlich einen Zeitraum von rund 400 Jahren.
Das passt ja verblüffend präzise zu den 430 Jahren, die wir für Ägypten berechnet haben.
Exakt, es entkräftet den scheinbaren Widerspruch fast vollständig.
Das ist unglaublich. Lass uns das an dieser Stelle einmal zusammenfassen, denn diese Entdeckungsreise hatte es wirklich in sich. Was auf den ersten Blick aussah wie eine simple Rechenaufgabe für Fünfklässler, also einfach ein paar Jahreszahlen und Stammbäume zusammenzählen, entpuppte sich als ein totales Labyrinth.
Ein sehr komplexes Labyrinth.
Wir mussten uns ansehen, wie antike Kulturen ohne Archive Namen überlieferten. Wir mussten verstehen, wie Mitregentschaften von Königen jede lineare Zeitleiste ruinieren können.
Ja.
Wir sind in die Textkritik abgetaucht, um zu klären, warum eine griechische Übersetzung hunderte Jahre Geschichte verschlucken kann. Und wir haben demografische Zinseszinsmodelle gebaut, um zu prüfen, ob 2 Millionen Menschen überhaupt aus 82 Personen entstehen können. Ganz zu schweigen davon, dass wir gelernt haben, dass das Wort für Generation, Daor, damals etwas völlig anderes bedeutete als heute.
Du sagst es. Es ist alles miteinander verwoben.
Also, was bedeutet das alles für dich, der das hier gerade hört? Warum solltest du dich in deinem Alltag mit der Chronologie ägyptischer Pharaonen oder linguistischen Details aus Ugarit befassen?
Gute Frage.
Ich glaube, es ist eine monumentale Warnung davor, Informationen aus einer anderen Kultur oder auch nur aus einer anderen Blase mit unserer modernen Excel-Tabellen-Mentalität zu bewerten. Wir neigen chronisch dazu, alles sofort in unsere eigenen vertrauten Raster pressen zu wollen. Aber dieser tiefe Blick in die Methodik zeigt, dass Wissen am wertvollsten ist, wenn man sich die Mühe macht, die Nuancen und das Warum hinter den Fakten zu verstehen, anstatt vorschnelle Schlüsse aus scheinbar simplen Zahlen zu ziehen.
Ich möchte dir zum Abschluss noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der genau in diese Kerbe schlägt.
Schieß los.
Wir haben heute gesehen, dass antike Autoren bestimmte Zahlenmuster wie diese ständigen 40-Jahreszyklen ganz bewusst als literarische oder theologische Symbole verwendeten. Es waren keine historischen Stoppuhren, sondern Vehikel für Bedeutung. Das wirft für mich die Frage auf, wenn wir heute durch unsere eigene gigantische Informationsflut navigieren, welche der vielen vermeintlich harten Fakten, Umfrageergebnisse oder Statistiken, die uns in den Medien täglich präsentiert werden, nehmen wir vielleicht auch viel zu wörtlich?
Oh, spannender Punkt.
Wo übersehen wir vielleicht das zugrunde liegende Narrativ, den Bias oder die eigentliche Absicht des Autors, weil wir uns blind und unkritisch auf die Autorität einer reinen Zahl verlassen?
Eine brillante Frage, die uns zwingt, genauer hinzusehen. Egal, ob wir alte Tontafeln oder unseren Social-Media-Feed studieren. Danke fürs Mitdenken und Eintauchen in dieses Rätsel. Bleib neugierig und hinterfrage die Zahlen.
Und vergiss nicht, der Kontext ist immer der Schlüssel.